Ich schaue manchmal einfach die Medaille nur an und bin glücklich. Von dem her, das war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass, ja, dass sich jetzt einfach die Mühen der letzten Jahre so ausgezahlt haben.
Ja, der Eiffelturm ist ja kaum noch so wirklich zu erkennen im Rückspiegel. Die Paralympics sind jetzt schon über 2 Monate her, aber wir wollen jetzt nochmal in den ganzen tollen Erinnerungen kramen und schwelgen. Der Team Deutschland Paralympics Podcast, natürlich wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe, ist zurück.
Ja, und damit auch wir, also Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, sind zurück und wir hoffen, euch haben die Paralympics in Paris ein genauso breites Lächeln ins Gesicht gezaubert, wie es bei uns der Fall war und vor allen Dingen ja auch der Fall war und im Zweifel sogar noch ist bei unserem heutigen Gast. Wir haben einen der deutschen Stars der Spiele zu Gast. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Josia Topf.
Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, eine Frage musst du direkt zu Beginn beantworten. Wie fühlt man sich so als Inhaber von einem kompletten paralympischen Medaillensatz? Das muss man ja immer noch mal sich vor Augen führen. Viele kriegen nur die eine oder andere Medaille mit. Gold, Silber und Bronze hast du gewonnen.
Ja, genau. Das gesamte Set einmal. Da bin ich auch wirklich unglaublich stolz. Wir haben nicht gedacht, dass ich überhaupt, also wir haben gehofft, dass ich mit einer Medaille nach Hause komme und wir haben auch gehofft, dass es vielleicht eher Silber oder Gold werden könnte als Bronze, aber dass es überhaupt praktisch eine Medaille wurde, war dann schon nach 150 Meter Lagen unglaublich und dass ich dann diesen Medaillentraum in den nächsten Tagen wiederholen konnte und sich das alles wiederholt hat, war natürlich ja immer noch umwerfend. Also ich schaue manchmal einfach die Medaille nur an und bin glücklich. Von dem her, das war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass, ja, dass sich jetzt einfach die Mühen der letzten Jahre so ausgezahlt haben.
Wo sind die Medaillen dann jetzt? Sind die schon irgendwo ganz, ganz auffällig in der Wohnung verpackt oder?
Nein, nein, nein. Also wir haben da einen sehr schönen Koffer mitgeliefert bekommen, beziehungsweise ausgeteilt bekommen, so eine Art Reisekoffer, wo man die reintun konnte, damit die auch schön verstaut bleiben auf dem Rückflug. Und da habe ich sie jetzt reingetan, weil irgendwie zum Aufhängen sind sie zu besonders und ja, irgendwo auch zu wertvoll, muss ich sagen. Dementsprechend habe ich gesagt, es reicht mir, wenn ich weiß, wo sie sind, wenn sie gut verstaut in einem schönen Koffer sind, das passt perfekt.
Oder vielleicht wird noch mal, lässt du dir irgendwann noch mal so einen Glasdeckel anfertigen für den Koffer und dann kannst du irgendwie aufhängen. Dann kommt auch kein Staub dran und nichts dran. Obwohl, dann will natürlich jeder anfassen, ne?
Ja, und so eine Vitrine ist halt auch so ein bisschen arrogant, ne? Also so nach dem Motto, hier, schau mal, was ich geliefert habe. Das ist einmal Gold, Silber und Bronze von den Spielen. Und was hast du so zu Hause rumstehen? Nee, 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 nee. Ich bin eher so der schüchterne Typ. Ich glaube, ich lasse die schön irgendwann, vielleicht gebe ich die mal bei der Sparkasse ab, sag hier, passt gut darauf auf, schließt sie in so ein Schließfach ein oder so, aber ja.
Wir gehen auch noch mal gleich natürlich ein bisschen mehr auf die eine, die am hellsten glänzt, gehen wir natürlich noch mal ein. Vorher wollen wir aber der einen oder anderen Person, die uns zuhört, noch mal ein bisschen, ja, dich näher bringen. Die meisten werden dich in Paris verfolgt haben, aber trotzdem noch mal ein paar Stichpunkte über dich von Dorian.
Genau, wir sprechen heute mit Josia Topf, 21 Jahre alt, aus Erlangen, studiert Jura. Erstmal dafür großen Respekt. Das würde ich mir nicht zutrauen, das würde ich mir auch nicht antun wollen. Er schwimmt Rücken, Freistil und Lagen, haben wir gerade schon gehört. Ist mit dem TAR-Syndrom auf die Welt gekommen, sprich, Josia hat sehr kurze Arme und steife, unterschiedlich lange Beine. Die größten Erfolge: Goldmedaille über die 150 Meter Lagen. Silber über die 50 Meter Rücken, Bronze über die 50 Meter Freistil, alles in Paris bei den Paralympics. Dazu verschiedene zweite und dritte Plätze bei EMs und WMs. Bei internationalen Wettkämpfen hast du bislang nicht ganz oben gestanden und dann kam Paris, die größtmögliche Bühne. Also ein geileres Timing kann man sich da nicht ausdenken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass das so funktioniert hat, war ziemlich unglaublich und damit, wie schon gesagt, damit haben wir auch nicht gerechnet. Wie ich schon gesagt habe, wir wussten, wenn ich an meine Bestzeit rankomme oder eine Bestzeit schwimme, dass dann auf jeden Fall eine Medaille drin sein könnte oder beziehungsweise ich dann nahe an den Medaillen oder mit den Medaillenkandidaten mitschwimmen kann. Aber dass es dann so funktioniert hat, das war, ja, war wie schon gesagt, nicht zu erwarten und wir waren danach einfach nur glücklich.
Lass uns da noch mal so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes quasi eintauchen. gedanklich zurückgehen ins Aquatic Center von Paris. 1. September 2024. Du bist jetzt schon ein paar Tage da, hast schon ein bisschen vielleicht Wettkampfatmosphäre aufgesogen. Es ist dann abends, 19.20 Uhr. Du im Wasser auf Bahn 3 und dann kommt der Startschuss für die 150 Meter Lagen. Nimm uns doch da nochmal in den Moment ab Startschuss, ab deinem Moment im Wasser nochmal ein bisschen mit.
Ja, also wir haben uns dann fertig gemacht und mein Starter Mike hat mich ins Wasser gelassen und festgehalten. Das hat alles ganz gut funktioniert. Das ist auch immer ganz wichtig so für mich zu wissen, okay, ich habe gleich die Position erreicht, in der ich mich am wohlsten fühle. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie angespannt oder kriege einen Krampf in der Lage, wo ich drin bin. Deshalb darauf habe ich eher geachtet, dass ich gut meine Beine bzw. Füße platziere, dass ich gut in den Armen von meinem Starter liege, damit ich nicht wegrutsche oder dass da nichts passiert. Ja, dann kam erstmal so ein Moment der Ruhe, so wo das Stadion dann auch komplett ruhig war und da habe ich auch gemerkt, wie ich innerlich ruhiger geworden bin, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's los, jetzt oder nie. Und dann kam das Startsignal. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wir haben das ja schon 100 Mal im Training auch vorher geübt gehabt. Von dem her bin ich dann eher so in eine Art Autopilot-Modus rein. Das heißt, Startsignal kam und mein Körper hat irgendwie wie von selbst gesagt, okay, wir ziehen uns leicht hoch, Kopf geht auf Brust, sobald das Startsignal kommt, reißen wir den Kopf hinter. Dann kam auch das Startsignal, das hat auch wunderbar funktioniert. Dann habe ich unter Wasser meine Kicks gezählt, bin hochgekommen und ab dem Moment wusste ich, wo ich mit meinem Kopf die Wasseroberfläche durchbrochen habe, jetzt zählt's, jetzt muss ich einfach all in gehen. Und ich wusste, okay, ich darf nicht nachlassen, ich darf keine Sekunde nachlassen. Und dieses Wissen, dass man wirklich voll konzentriert sein muss, voll da sein muss, weil wenn man nur praktisch eine Sekunde irgendwie abschweift oder nicht sich auf jeden Kick konzentriert, dass es dann schon vorbei sein kann oder dass das dann eben entscheidend sein kann auch für den Endspurt, hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich da eigentlich nicht mich konzentriert auf, oh, was könnte schief gehen oder oh, wo sind die anderen, sondern ich war bei mir, ich habe mich auf mich konzentriert und das hat mir sehr, sehr gut getan. Bei 115 Meter habe ich dann Grant Patterson abfangen können und dann wusste ich, okay, wenn Grant da ist, dann kriege ich den anderen auch noch. Und dann habe ich ihn so leicht im Augenwinkel gesehen und gesagt, okay, Kelly, das wird heute nicht dein Tag. Ich habe dafür jetzt so lange gearbeitet und so viel Zeit investiert. Egal was passiert, dich kriege ich. Und dann habe ich mich Meter für Meter an ihn rangetastet, Meter für Meter aufgeholt und dann dachte ich mir, okay, egal, was es mich jetzt kostet, egal, wie ausgelaugt ich bin, ich könnte mir das jetzt nicht verzeihen, wenn ich so knapp vor Gold stehe und dich jetzt praktisch da noch vorbeiziehen oder beziehungsweise wegziehen lasse. Ich muss dich irgendwie kriegen. Die letzten 5 Meter konnte ich ihn dann zum Glück gut überholen und habe dann als Erster angeschlagen.
Du hast es erst nicht genau erkennen können. Dabei war der Vorsprung recht komfortabel. 2 Sekunden waren es am Ende in den Ergebnislisten. Trotzdem musstest du die Konkurrenz fragen, sag mal, was steht jetzt eigentlich auf der Anzeigetafel, weil du es nicht aus der Ferne erkennen konntest. Ja, also eine Wahnsinnsentwicklung, die du jetzt da auch schon angesprochen hast über die letzten Jahre. Und diese Entwicklung, die hat auch eine Nationalmannschaftskollegin von dir ja miterlebt, mitbekommen. Und die hat uns das hier über dich erzählt.
Yuzia, auch ganz liebevoll Yoshi genannt von uns, ist auf jeden Fall ein total offener und lustiger Typ. Und außerdem kann ich auch persönlich sagen, diese Entwicklung, die er die letzten Jahre ja gemacht hat, das ist einfach wundervoll, das zu sehen. Und ich meine, jetzt die Erfolge in Paris haben ja auch gezeigt, dass sich diese Entwicklung und diese Entbehrungen und ja, all die harten Trainingssessions, die er jetzt die letzten Jahre gemacht hat, sich gelohnt haben und ausgezahlt haben. Und ich freue mich unglaublich, dass er das geschafft hat. Das hat er sich absolut verdient.
Das war Elena Semechin, ebenfalls paralympisches Gold gewonnen jetzt in Paris im Schwimmen.
Und Weltrekord.
Und Weltrekord, das wollen wir nicht unterschlagen. Diese Entwicklung, die sie anspricht, die wir angesprochen haben, ist das jetzt nur der Anfang, die Goldmedaille in Paris gewesen?
Oh, puh, das ist schwer zu sagen. Also natürlich würde ich mir weitere Erfolge wünschen, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, meine Trainer und ich, natürlich, wir freuen uns über die Goldmedaille, wir freuen uns über jede Medaille, aber an sich war unser Ziel, neue Bestzeiten zu schwimmen, weil wir haben gesagt, das können wir beeinflussen. Wir können beeinflussen, wie schnell ich schwimme, mehr oder weniger, und wir können beeinflussen, in welcher Form ich nach Paris gehe. Wir können nicht beeinflussen, was die anderen gemacht haben. Und uns war auch ganz klar, ich werde gegen die Besten der Besten schwimmen. Das heißt, es wird kein einfaches Rennen werden, sondern das werden sehr, sehr harte Rennen, auch mental sehr, sehr harte Rennen werden. Dementsprechend war unser Ziel, erstmal neue Bestzeiten zu schwimmen und zu gucken, ja, einfach, dass ich noch schneller werde. Das heißt, wir hatten jetzt eher Zeiten im Kopf, die ich schwimmen sollte, oder wir hatten eher Zeiten geplant, die ich schwimmen sollte. Und alles, was dann damit einhergeht, das ist dann sozusagen auch nur Bonus. Dementsprechend ist auch für die Zukunft geplant, dass ich mich von Jahr zu Jahr weiterentwickle und von Jahr zu Jahr schneller werde. Und wenn dann mit diesem Schnellerwerden natürlich noch mehr oder noch eine Medaille oder vielleicht irgendwann dann auch mal ein Europarekord oder ein Weltrekord dazukommen sollte, dann wäre das natürlich wunderbar, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Aber im Fokus steht hauptsächlich diese Entwicklung mit, ja, nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen, sowohl im Krafttraining als auch im Wassertraining, um dann in dem nächsten Jahr, in dem übernächsten Jahr und dann schließlich in LA einfach in der besten Form meines Lebens zu sein und auch wirklich zu gucken, dass ich jedes Jahr besser und schneller werde.
Das hört natürlich das Team Deutschland Paralympic sehr gerne, dass die Entwicklung jetzt schon hoch ist und dann aber natürlich noch, der Anspruch da ist, sie noch weiter zu treiben, noch Zeiten weiterzuholen, logischerweise aber auch als Leistungssportler. Was beim Leistungssportler sein, bei Goldmedaillengewinn auch mitschwingt, mitkommt, ist immer die Aufmerksamkeit. Pressetermine, Galas, all das kommt mit Erfolgen, die man hat. Du hast eben gesagt, packst die Medaillen eher in den Koffer, in den Keller, als sie jetzt auf dem Gästeklo auszuhängen oder in der Vitrine zu stellen. Wie nimmst du denn so einen Rummel wahr um deine Person? Kannst du es denn dann genießen? Oder ist es dir eher peinlich vielleicht oder unangenehm?
Das ist eine schwierige Frage, die ich so in der Hinsicht gar nicht beantworten kann. Es kommt immer darauf an, wer mir die Aufmerksamkeit schenkt und von wem beispielsweise das Lob kommt. Zum Beispiel jetzt Lob von meinen Trainern und auch Aufmerksamkeit natürlich im Verein und durch meine Freunde. Die genieße ich natürlich schon sehr, weil ich weiß, dass die auch wissen, was ich in den letzten Jahren jetzt gezeigt habe, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Die können das einfach ja ganz anders einschätzen als jetzt irgendein Reporter oder irgendjemand vom Fernsehen, der mich irgendwas fragt und mich eben nicht so gut kennt oder nur die Filme oder sonstige Sachen von mir aus den Medien gesehen hat, weil die waren live vor Ort, die haben gesehen, wie hart es mich letztes Jahr bei der WM getroffen hat und die haben, wo ich nicht mitschwimmen konnte wegen einer Krankheit, die haben gesehen, wie es mir praktisch vor den Spielen ging, wie ich aufgeregt war, wie ich mit der Aufregung umgegangen bin, die haben einfach alles gesehen und dementsprechend ist natürlich dann Aufmerksamkeit von denen und Lob von denen sehr, sehr viel mehr wert als von jemand anderem. Generell genieße ich natürlich schon auch die Aufmerksamkeit, weil ich glaube, dass ich diese Aufmerksamkeit hoffentlich auch auf Themen richten kann, die mir sehr am Herzen liegen, wie beispielsweise einfach, wie mit Behinderten in unserer Gesellschaft umgegangen wird, wie man da eventuell noch Sachen verbessern könnte. Das wäre natürlich auch ein absoluter Wunsch von mir, weil an sich ich als Person, Josia Topf, brauche jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit. Ich habe das Leben und die Sachen, die wichtig sind, die habe ich bereits um mich, die habe ich bereits und damit bin ich sehr glücklich und zufrieden. Aber wenn ich diesen Rummel jetzt nutzen kann, um damit auf Themen aufmerksam zu machen, wo die nicht nur mich betreffen, sondern auch andere Behinderte, aber andere Behinderte leider nicht diese Stimme haben, dann nutze ich diese Aufmerksamkeit natürlich sehr gerne dafür.
Ist es dann bei dir nicht so, dass du danach dann in ein Loch fällst, sondern du saugst es auf, du nimmst es wahr, du nutzt es vielleicht auch und danach geht es dann weiter? Oder bist du dann auch erstmal froh, wenn erstmal richtig Ruhe ist?
Auch diese Frage ist in der Hinsicht schwierig zu beantworten, weil es sind ja an sich zwei Fragen. Und ich würde sagen, bin nicht in ein Loch gefallen oder ich falle eher weniger in ein Loch, weil meine Identität ist nicht der Rummel um mich herum und ich ziehe auch meine Identität nicht aus den Sportler. Ich stelle mich nicht vor als Josia der Sportler. Viele meiner Kommilitonen, viele aus meinem Studium wissen wahrscheinlich oder wussten bis vor den Paralympics gar nicht, dass ich Schwimmer bin, weil ich das nicht unbedingt erzähle. Wenn mich Leute nach meinen Hobbys fragen, sage ich, ich spiele gern Tischtennis und wie. Also da ist Schwimmen natürlich, weil ich Schwimmen als mehr als nur ein Hobby ansehe und Schwimmen ist meine Leidenschaft und teilweise sage ich auch, klar, ich gehe schwimmen, aber die Leute wissen oftmals um mich herum gar nicht, dass ich Profischwimmer bin, weil das nicht meine Identität bin. Meine Identität ist Josia Tim Alexander Topf und das ist einfach was ganz anderes oder beziehungsweise ich ziehe meine Kraft aus etwas anderem, aus meinem Sport. Deshalb sind es Events, die ich super toll finde, die mir auch mega Freude machen und wo ich auch einfach, die ich auch einfach genießen kann. Also ich habe auch den Rummel in Paris genossen, dieses Dorfatmosphäre und alles drumherum und auch wie die uns gefeiert haben in der Halle. Aber das ist jetzt nicht meine Identität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, oder zumindest war das für mich immer ganz wichtig, dass ich gesagt habe, egal was ich gewinne, egal was passiert, das verändert nicht, wer ich bin, und das verändert auch nicht meinen Umgang mit mir selbst oder mit anderen Leuten, sondern ich bin, was ich bin, nicht durch meinen Sport oder durch meine Erfolge, sondern ich ziehe meine Kraft oder meine Identität aus etwas anderem. Deshalb glaube ich, bin ich nicht in so ein Loch gefallen. Ich muss jetzt nicht jeden Abend von Gala zu Gala, von Party zu Party. Natürlich genieße ich das auch, aber ich könnte jetzt auch einfach mit einem Wein zu Hause sitzen und ein gutes Buch lesen. Das würde mich in gewisser Weise genauso erfüllen.
Du hast gerade das paralympische Dorf schon angesprochen. Wir haben uns gefragt, inwieweit konntest du denn so als Sportler in Paris einfach Eindrücke sammeln? Ich meine, du warst natürlich viel in der Schwimmhalle, hattest einige Wettkämpfe, du hast ja allein dreimal Medaillen gewonnen, hast bis noch in einem vierten Rennen auch angetreten, dazu Vorläufe. Das heißt, es war jetzt kein Urlaub für dich, alles andere als Urlaub. Aber wie viel konntest du trotzdem von Paris als Stadt und von den Paralympics so aufsaugen?
Also, was ich dazu sagen muss, ich würde jetzt, wenn man mich fragt, wie war Paris, würde ich ganz ehrlich sagen, ich war nicht in Paris. Ich war in einer Bubble in Paris. Also man hat praktisch so eine Bubble für uns Sportler geschaffen, aus der manche raus sind. Beispielsweise auch viele Teamsportarten konnten das nutzen, wenn ihre Wettkämpfe vorbei waren. Aber wir als Schwimmer, die jeden Tag eigentlich Wasser, also Training oder irgendwelche anderen Aktivitäten im Wasser hatten, sei es jetzt Training oder eben auch Wettkampf, oder eben noch irgendwas anderes, das war für uns eigentlich fast unmöglich, aus dieser Bubble groß rauszukommen. Ich wollte mir unbedingt den Louvre anschauen, aber das Problem ist, das Dorf war so weit abgeschirmt, dass kein Shuttle zu uns reinkam, um uns zum Louvre zu bringen. Und auch die nächste öffentliche oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da wäre eine nächste U-Bahn-Station zwar in der Nähe gewesen, aber die war nicht behindertengerecht. Das heißt, da gab es keine funktionierenden Aufzüge, die Rolltreppen waren wohl schwierig. Und dann habe ich gesagt, gut, dann macht es für mich eigentlich keinen Sinn, dass ich zum Louvre gehe. Deshalb, ich habe hauptsächlich das Dorf gesehen, die Schwimmhalle und den Flughafen. Gut, und das Deutsche Haus, da war ich auch noch. Aber ansonsten habe ich von Paris eigentlich fast gar nichts mitgenommen.
Das heißt, steht nochmal auf der Liste, den Louvre zu besichtigen.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch Versailles. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal anschaut, sind ja unglaubliche Kulissen und unglaubliche Bauwerke, allein mit dem Eiffelturm in Paris, was man sich alles anschauen kann. Und ich habe nichts davon gesehen, obwohl ich über eine Woche da war. Das ist schockierend. Also das ärgert mich auch ehrlich, weil ich gesagt habe, komm, eine Sache, zumindest jetzt eine Sache werde ich doch hier noch sehen können. Ich kam in Tokio nicht aus dem Dorf wegen Corona. Da dachte ich mir dann, komm, irgendwas wirst du doch auf die Kette kriegen zu sehen. Aber es war dann halt leider einfach so schwierig, aus dem Dorf rauszukommen, für mich als Rollifahrer, und es war auch schwierig, dann in Louvre so und oder auch nach Versailles oder zum Eiffelturm zu kommen, dass ich gesagt habe, nee, macht eigentlich keinen Sinn. Und zugegeben, nach halt den Wettkampftagen, die wir auch hinter uns hatten, waren dann zusätzliche Strapazen auch nicht unbedingt das, was mir so vorgeschwebt hat, von einem entspannten Bummel mal über die Champs-Élysées oder den Eiffelturm sehen oder, wo ich gedacht habe, wenn es praktisch jetzt alles mit wieder so viel Stress verbunden ist, dann bleibe ich lieber im Dorf und esse einen Cookie.
Aber das Gute ist ja, du hast ja ein bisschen Eiffelturm mit nach Hause genommen, weil in jeder der paralympischen Medaillen steckt ja ein Stück Eiffelturm drin. Das heißt, du musst eigentlich nur kurz in den Keller gehen, den Koffer aufmachen. Da ist dein persönlicher Eiffelturm sozusagen.
Drüber fühlen und Augen zumachen, dann ist fast das Gleiche.
Das stimmt. Ich bin einer der einzigen Menschen, die ein Stück vom Eiffelturm besitzen, aber ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaube, das kommt richtig gut an.
Da bist du vielleicht auch einer der Einzigen, ja. Wir haben auf dieser Road to Paris, die wir mit dem Team Deutschland Paralympics Podcast begleitet haben, ganz viele Gäste immer mal wieder zum Abschluss gefragt, die wir hatten, woran denkst du, wenn wir Paris sagen? Und da kamen die verschiedensten Antworten bei raus. Und wir haben jetzt nach den Spielen nochmal nachgehakt und haben mal gefragt, was den Personen denn jetzt durch den Kopf geht, wenn wir Paris sagen. Und da hören wir nochmal kurz rein.
Da denke ich an ganz, ganz viele Emotionen, positiv wie negativ, was so die Spiele an sich angeht, dass wir ganz, ganz knapp immer dran waren, aber dann am Ende das vielleicht doch nicht ganz gewuppt haben. Positiv natürlich die ganze Atmosphäre, die ganzen Eindrücke, die ein Leben lang bleiben werden bei mir.
Dann denke ich zuerst an eine beeindruckende Wettkampfkulisse und an Gemeinschaft innerhalb des Teams.
Ich denke an meine beiden Silbermedaillen. Ich denke auch an sehr, sehr schöne Spiele, sehr, sehr emotionale Spiele. Tolle Gastgeberstarter, tolle Leute, tolles Publikum und ja.
Wenn ich jetzt an Paris denke, dann habe ich super schöne Gefühle, bin immer noch total, ja, happy, wenn ich an diesen Moment denke, wenn man in die Arena rausläuft und die ganzen Menschenmassen jubeln. Ja, Paris war einfach super geil und man hat eigentlich nur positive Erinnerungen. Das war top organisiert, also ich bin begeistert.
Zwei Sachen. Einmal überragende Spiele im Allgemeinen, und leider denke ich an die fehlende Medaille im Schrank.
Ja, das waren nochmal für alle, die jetzt die Stimmen nicht erkannt haben, chronologisch anfangen mit Jens Sauerbier vom Rollstuhl Rugby, dann Bogenschützin Flora Klim, Thomas Schmiedberger vom Rollstuhl Tischtennis, Elena Semechin nochmal vom Schwimmen und am Ende Marc Lembeck, der um 600. verpassten Bronzemedaille im Mixed Vierer im Pararudern doch nochmal hier und da verständlicherweise hinterher trauert. Wer von den Personen nochmal mehr erfahren möchte oder nochmal ein bisschen mehr Einblicke bekommen möchte, hört gerne in die etwas älteren Folgen nochmal rein. Und Jussi, jetzt müssen wir dich natürlich auch nochmal fragen, natürlich rückblickend auch, wie würdest du das nach den Spielen beantworten? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn wir oder wenn du jetzt im Nachgang Paris hörst?
Puh, also Paris war einfach ein unglaublich schönes Event. Es hat mega viel Spaß gemacht, in Paris zu sein und auch die Atmosphäre dort aufzusaugen mit den vielen Leuten. Es war, also Paris in einem Wort oder generell zu beschreiben, ist schwierig. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Floskel, aber Paris ist unbeschreiblich, was ich da erleben durfte, was ich dort erlebt habe und auch die Leute, die ich treffen durfte, die inspirierenden Geschichten, die ich dort immer bei einem Café von irgendjemandem erzählt bekommen habe, war einfach unglaublich. Also Paris wird immer in meinem Herzen, glaube ich, ein Stück weiterleben, weil das einer der unglaublichsten und großartigsten Events in meinem Leben war.
Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Und was wir so mitbekommen haben, ist das, glaube ich, sehr, sehr vielen aus dem Team Deutschland Paralympics ziemlich genau so ergangen, dass es einfach etwas ist, was ja in Erinnerung bleibt. Und das ist ja schön. Wir möchten an dieser Stelle kurz uns bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und eben natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wir wollen noch auf ein Thema, wenn man so will, ein bisschen abseits des Sport, mehr gesellschaftlich nochmal mit dir sprechen. Du hast auch eben anklingen lassen, dass du gerne dich dafür einsetzt, wenn du denn die Bühne hast. Es war leider zum Ende und nach den Spielen nochmal mehr Thema Ableismus, also Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung, was medial und Social Media nochmal ein riesiges Thema wurde durch verschiedenste Äußerungen von verschiedenen Personen. Das hast du sicherlich mitbekommen. Inwieweit glaubst du denn, bringen solche Diskussionen was? Und das meinen wir jetzt ja nicht, die bringen natürlich immer was, aber glaubst du, die finden einfach nur in den Bubbles statt und in den, ja, zwischen den Leuten, die davon eh schon Bescheid wissen? Oder glaubst du, die werden vernünftig und richtig nach außen und in die Gesellschaft reingetragen, diese Diskussionen?
Also ich glaube, dass diese ganzen Diskussionen überhaupt nicht in der Gesellschaft ankommen, sondern dass eher, ja, Leute diskutieren, die eigentlich darüber nicht diskutieren müssten, weil sie selber größtenteils schon verstanden haben, worum es geht. Und an sich haben wir in Deutschland auch die nötigen Gesetze, die Behinderten praktisch schützen und eigentlich auch dafür und auch ja, uns so weit fördern, dass wir an einem normalen Leben teilhaben können. Es ist so wie mit dem Krieg ungefähr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es jemandem ergeht, der in Israel wohnt oder in der Ukraine wohnt, wenn er angegriffen wird, weil ich habe es noch nie selbst erlebt. Ich weiß nicht, was es für solche Leute bedeutet. Natürlich, ich sehe die Nachrichten, ich höre, was da vorgeht und ich fühle mich betroffen. Aber es ist jetzt, und ich würde dafür, oder ich versuche auch, mich irgendwie dafür einzusetzen, indem ich jetzt verspende oder so, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich weiß jetzt, wie es den Leuten von dort geht. Und ich glaube, das ist auch das Problem von vielen Leuten in der Gesellschaft. Sie kennen niemanden mit einer Behinderung. Und woher sollen sie es wissen, wie es Menschen mit Behinderung geht und was beispielsweise okay ist und was nicht okay ist? Und ich glaube einfach, indem man gesagt hat, ja, du darfst nicht behindert sagen, sondern du musst eingeschränkt sagen, indem man versucht hat, einfach nur das Wording zu ändern, hat man eher, ja, den Behinderten oder den Leuten mit Einschränkungen geschadet dabei, weil es ist so viel mehr, als ob du jetzt Krüppel oder behindert oder sonst was sagst. Es geht darum, solange du nicht auf dem Behindertenparkplatz parkst, wenn du keine Einschränkungen hast, kannst du mich eigentlich nennen, wie du möchtest, das ist mir egal. Solange du praktisch bereit bist, mit mir zu kommunizieren und zu gucken, wie wir jetzt eine Möglichkeit beispielsweise finden können, dass ich in deinem Betrieb arbeite, ist es mir eigentlich, also sind mir viele andere Dinge relativ egal. Und auch solange du offen bist, mit mir zu sprechen und zu sagen, inwieweit du mir mit meiner Behinderung entgegenkommen könntest, dass ich an deiner Uni studieren kann, sind mir viele andere Dinge auch egal. Dementsprechend glaube ich, dass wenn die Leute einfach mehr mit Behinderten, mit Leuten oder mit Leuten mit Einschränkungen in Kontakt treten würden und mehr auch sehen würden, wie easygoing wir teilweise alle untereinander sind und wie einfach Lösungen gefunden werden können für verschiedene Problem. Ich glaube, das würde der Gesellschaft sehr, sehr gut tun und es würde auch generell den Behinderten sehr, sehr gut tun, weil sich dann viel mehr Türen öffnen würden. Wenn man das beispielsweise sieht, die Siemens hat bei uns ein großes Parkhaus gebaut und einfach das untere Geschoss nur mit Behindertenparkplätzen gemacht. War für sie gar kein Aufwand. Der gesamte untere Etage ist bei Siemens Behindertenparkplatz und dann gibt es sogar noch Behindertenparkplatz, wo Leute parken dürfen, die ihr E-Auto laden wollen. Also behindert und E-Auto, das ist gigantisch und es war für die relativ einfach. Haben halt einfach gesagt, okay, dann bauen wir halt noch eine Etage drauf und die unterste ist dann nur für Behinderte oder nur für Leute mit Einschränkungen da und sowas. Also wenn man sich praktisch da austauschen würde oder auch in Zügen, zum Beispiel, man kommt manchmal nicht ins Bistro rein und dann haben sie gesagt, okay, es gibt ja Behindertenplätze im Zug, da machen wir einfach eine Klingel, dann klingeln die, dann kriegen die beim Bistro ein Signal und kommen. Also da muss man dann praktisch nicht einfach einen ganzen Zug umbauen oder einen ganzen Waggon vergrößern oder sich sonst wie verkünsteln, sondern wenn man mit uns redet und versucht, Lösungen zu finden, glaube ich, findet man relativ schnell auch relativ einfache oder gute mögliche Lösungen. Und das wäre, glaube ich, der Ansatz, der besser wäre, als jetzt groß Diskussionen zu führen, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie muss man mit behinderten Leuten umgehen, sondern ich glaube, wenn man es schafft, irgendwie auch von Kindesbeinen an den Leuten beizubringen, wie ein gesunder Umgang mit Behinderten ist, dann wäre das schon viel, viel besser. Also deshalb versuche ich auch ab und zu in Schulen zu gehen und auch ab und zu da aufmerksam zu machen auf dieses Thema, was bedeutet es eigentlich, behindert zu sein. Das heißt, man könnte theoretisch auch einfach so Inklusionstage machen wie, ja, wir verbinden dir die Augen und du musst mal schauen, ob du von deinem Klassenzimmer überhaupt noch zur Toilette findest, also oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das würde viel mehr zu einer Akzeptanz führen, als jetzt irgendwelche, ja, Diskussionen, die man im TV sieht und wo man sich denkt, ja, betrifft mich ja eh nicht.
Jetzt hast du die Schulen schon angesprochen. Ich habe mich, wo du das gerade so erzählt hast, gefragt, meinst du, es braucht einfach eine Art Schulfach? Ich meine, vielleicht muss es auch kein einzelnes Fach sein, aber ja, einfach ein verpflichtendes Element in der schulischen Bildung, wo genau dieses Thema, ich meine, das ist ja sehr vielschichtig, du hast jetzt verbundene Augen angesprochen. Genauso kann man ja auch andere Einschränkungen, ich sag mal, erlebbar machen und den Perspektivwechsel schaffen. Ist das für dich ein Weg, um das Ganze ja auch in die zukünftigen Generationen sozusagen zu bringen? Weil gerade an den Schulen ist ja meistens der Unterschied, dass da eben noch keine Barrieren so richtig im Kopf entstanden sind.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir im Kindergarten und an den Schulen ansetzen. Das ist, glaube ich, so werden wir die nächste Generation definitiv dazu, also werden wir der nächste Generation etwas auf den Weg geben, wo dadurch mehr Akzeptanz geschaffen wird, weil ich glaube, es ist einfach besser, wenn man Sachen erlebbar macht und vor allem in jungen Jahren erlebbar macht. Zum Beispiel, wenn man sagt, du versuch dich mal auszuziehen oder anzuziehen, das ist die einzigen Hilfsmittel, die du benutzen darfst und ansonsten praktisch darfst du nicht deine Arme oder sonst was einsetzen. Und wenn die dann Person dann erstmal rausfindet, wie schwierig es ist, sich dann überhaupt anzuziehen oder wie schwierig so einfache Sachen sind, wie dann Treppen steigen, wenn man im Rolli sitzt oder generell wie unmöglich solche Sachen sind. Ich glaube, dann kann man damit ein Bewusstsein schaffen, was dazu führt, dass behinderte Leute einfach mehr akzeptiert werden in der Gesellschaft und es auch akzeptiert wird, dass die Behinderten einen Kampf führen, sobald sie aufstehen. Also sobald jemand mit Einschränkungen aufsteht, muss er eigentlich kämpfen, um zu gucken, okay, wie kriege ich meinen Alltag organisiert, wie kann ich nebenher noch arbeiten und Geld verdienen, wie kann ich es praktisch dann überhaupt noch ansatzweise mein Leben so gestalten, wie ich das möchte, kann ich überhaupt in den Urlaub fahren, ist das für mich überhaupt möglich, ist meine Assistenz gesichert, weil zum Beispiel es ist auch sehr schwierig für Behinderte Vermögen aufzubauen, weil ab einer gewissen Grenze muss ich selber für meine Assistenz zahlen. Dementsprechend gibt es da einerseits auch von der Politik noch ein paar Maßnahmen, die getroffen werden können, um das Leben für mit Einschränkungen zu erleichtern, aber halt eben auch diese ganzen Sachen wie, dass ich auf dem Behindertenparkplatz parken darf oder dass mir eine Assistenz zusteht oder verschiedene andere Sachen, das ist kein Luxus. Ich bin nicht der neue Adelsstand. Also das sind keine Sachen, die jetzt in irgendeiner Weise schön sind. Ich würde auf all diese Sachen verzichten und ich würde lieber praktisch normal sein, als eine Assistenz zu haben oder irgendwie anders auf Unterstützung vom Staat angewiesen zu sein. Dementsprechend muss man das aus den Köpfen der Leute rausbringen, dass das Privilegien sind, die Behinderten haben. Der Behindertenparkplatz ist nicht dafür da, dass ich einfach aus dem Auto falle und im Schwimmbad bin, sondern der Behindertenparkplatz ist dafür da, dass ich überhaupt schwimmen gehen kann, dass ich überhaupt ins Kino gehen kann, weil all die anderen Parkplätze kann ich zwar anfahren, aber die sind oftmals zu weit entfernt, als dass ich dann noch am sozialen Leben teilhaben kann. Und wenn man das irgendwie in die Gesellschaft bringen könnte, sei es jetzt durch immer mal wieder Inklusionstage, wo man das den Kindern erlebbar machen lässt, was es bedeutet, eine Einschränkung zu haben, als auch durch Vorträge oder jetzt Interviews. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken.
Das wäre jetzt noch genau eine Frage von mir gewesen, weil das den Kindern beizubringen ist ja der eine Punkt und ich glaube, die Kinder sind auch sehr empfänglich dafür und ja, nehmen das auch leichter an als teilweise Erwachsene. Also wenn du jetzt sagst, der Behindertenparkplatz ist zugeparkt, das macht ja kein Kind, das machen ja die Erwachsenen, die dann da sich draufstellen oder ihr Auto dahin stellen. Wie hast du denn eine Idee, wie man quasi dieses gesellschaftliche Mindset bei den Erwachsenen auch ändern kann? Also bei den Kindern haben wir gerade drüber gesprochen, aber wie man es schafft, dass, na, ich sag mal plump, Erwachsene es einfach verstehen, dass man sich nicht auf den Behindertenparkplatz stellen soll, auch wenn das eigentlich keine Frage sein sollte, aber es klappt ja halt nicht immer.
Es wird um einige schwieriger werden. Am besten wäre natürlich, wenn große Firmen mitwirken würden, entweder mit Kampagnen oder halt eben auch so Inklusionstagen, dass auch die Erwachsenen mal erleben, was das bedeutet, mit Einschränkungen durch die Welt zu gehen. Ich glaube, das wäre ein großer Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre, der ist halt leider ein bisschen unschöner, einfach nochmal die Strafen zu erhöhen für Leute, die auf dem Behindertenparkplatz parken und dann halt anstatt von Geldstrafen zu sagen, okay, da ist dann halt mal der Schein für einen Monat weg. Und es wäre vielleicht auch schöner, wenn man die Behindertenparkplätze anders nennt, zum Beispiel irgendwie Teilnahmeparkplätze oder irgendwie sowas, weil Behindertenparkplätze, darunter kann sich niemand was vorstellen. Also das ist schwierig. Währenddessen, wenn man sie Teilnahmeparkplätze nennt, dann könnte man das vielleicht auch so gestalten, dass eine Frau, die schwanger ist oder dass jemand, die sich den Fuß gebrochen hat oder irgendwie sowas in die Richtung, da auch drauf parken darf und auch eine Genehmigung kriegen kann, dort zu parken. Das wäre vielleicht auch einfach ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt einfach für Leute da, dieser Parkplatz, die aufgrund einer momentanen Einschränkung, sei es jetzt, dass sie behindert sind und dauerhaft eingeschränkt sind oder auch nur für einen gewissen Zeitraum, weil sie eben schwanger sind oder sich den Fuß gebrochen haben oder sonst was. Das ist für solche Leute so. Und ich glaube, wenn man das weg von diesem Behindertsein, also wenn man das irgendwie abkapseln könnte, ich glaube, dann könnte man auch Erwachsene eher dazu bringen oder eher ein Verständnis in Erwachsenen hervorbringen, dass sie nicht mehr auf solchen Parkplätzen parken und dass sie auch akzeptieren, dass das einfach Parkplätze sind, die für die Teilnahme für verschiedene Personen unglaublich wichtig sind, als ja, als jetzt nur für die Behinderten. Beispielsweise, es gibt ja auch Frauenparkplätze und jeder weiß, wofür Frauenparkplätze sind, und da parken teilweise Leute weniger drauf oder werden mehr angegangen, auch von Leuten, die sehen, dass da Männer oder sonst wer drauf parkt, als wenn jetzt Leute einfach mal schnell auf Behindertenparkplatz parken. Und ich glaube, wenn man das weg von diesem Behindertsein bringen könnte, wäre ein ganz großer Schritt getan.
Sehr wichtige und wahre Worte. Vielen Dank dir, Josia, dafür. Ja, an der Stelle noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis: Wenn ihr nämlich auch im olympischen Sport auf Paris nochmal zurückblicken wollt und auch da nochmal in Erinnerung schwelgen wollt, hört gerne in die Folgen vom Team Deutschland Podcast rein.
Da sind nämlich schon gleich 4 Folgen online, unter anderem mit Schwimmer Oliver Klemet oder auch Leichtathletin Alexandra Burkhardt. Also unser olympisches Pendant, auch da abonnieren, folgen und reinhören.
Wir wollen an dieser Stelle natürlich auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Natürlich sportlich. LA ist das große Event, was eben dann in 4 Jahren stattfindet. Hat bei dir schon der Switch stattgefunden von wegen weniger Rückblick Paris und mehr Fokus, gedanklicher Fokus auf LA? Und falls ja, wie schnell ging das?
Ich bin bei 200 Freistil, nach dem Finale bin ich rausgekommen, habe mein Interview gegeben, aufs Handy geguckt, und mein Trainer hat die allgemeine Paris 2024 in den LA 2028 umbenannt. Also das heißt, es ging tatsächlich relativ schnell. Und auch von dem her, als ich dann nach Hause gekommen bin, haben wir relativ schnell schon Analysen vorgenommen von, okay, was waren die Fehler bei dem Rennen, was muss ich besser machen da, wo hat es gehapert da und wie können wir das jetzt so machen und noch so verbessern, dass es in 3 Jahren besser sind. Also das heißt, ich bin kaum gelandet und wir waren schon in der Planung für die nächsten 4 Jahre. Das geht bei meinen Trainern relativ schnell, dass sie sagen, okay, was geschehen ist geschehen. Das, was jetzt geschehen ist, war zwar sehr positiv, aber wir haben noch ein paar Jahre vor uns und die müssen wir jetzt gut planen. Also dementsprechend war ich praktisch kaum gelandet und wir haben die nächsten 4 Jahre durchgetaktet, um noch schneller, noch besser, noch effektiver zu sein.
Ging es dir ein bisschen zu schnell?
Nö, ich mag das. Ich mag das, wenn wir praktisch relativ schnell uns neue Ziele stecken, weil, also ich kann Dinge schon genießen, das würde ich jetzt so nicht sagen, dass ich sie nicht genießen kann, aber ich bin jemand, der nicht gern in der Vergangenheit steckt, weil ich einfach gemerkt habe, die Vergangenheit war nicht immer positiv, sondern ich blicke immer relativ schnell nach vorne, um zu sehen, okay, was kann ich jetzt aus dem Erlebten rausziehen, was war positiv, was war negativ, was muss ich verändern, wie können wir das besser machen. Ich bin eher so jemand, der gerne selbst an Selbstoptimierung denkt und dann Werte aus der Vergangenheit zieht, um in der Zukunft es besser zu machen. Dementsprechend fällt mir so ein Switch eigentlich relativ leicht und tut mir oftmals auch gut, dann nicht zu lange irgendwo zu schwelgen und zu verweilen und zu denken, oh, wie schön war das denn, weil die Realität kommt schnell und hart genug. Ich hatte 2 Hausarbeiten zu schreiben noch, bevor die Uni beginnt, und ich schreibe meine Prüfung. Also das heißt, da jetzt lange in der Vergangenheit zu leben und zu schwelgen, bringt nichts, sondern da muss der Blick auf die Zukunft gerichtet sein, man muss fokussiert sein und man muss schauen, dass ich das jetzt oder wie ich das jetzt alles unterkriege.
Ihr habt es gehört, der Mann hat viel vor, deswegen umso mehr ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in diese, na, eher so ein bisschen Rückblicksfolge zu Paris, trotz deiner zukunftsgewandten Denkweise, trotzdem mit uns nochmal zurückgeguckt hast. Josia Topf, einer der Überflieger im Team Deutschland Paralympics in Paris. Wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch zu den 3 Medaillen, Respekt vor der krassen Leistung, da 3 abzuräumen in 4 Rennen, und schön, dass du deine ganzen Erlebnisse und Emotionen nochmal mit uns geteilt hast. Danke, Josia.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und das war damit dann Teil 1 von unserem Paris-Rückblick. Im nächsten Monat folgt logischerweise Teil 2. Dann tauchen wir nochmal ein ins Stade de France und wagen uns auf die Tatanbahn und ja, in die Leichtathletik. Also stay tuned und folgt und liked alles, was nicht nied- und nagelfest ist, vom Team Deutschland Paralympics.
Wir 2, also Dorian Aust, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann, machen also jetzt nochmal die Mikros aus, kurz Pause, und hören uns dann in der nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Bis dahin und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.